herzlich willkommen am Samstag, den 7. März 2015, in einer neuen Ausgabe von All Inclusive in der Live-Sendung von 16 Uhr bis 17 Uhr, in der Wiederholung am Montag, den 9. März von 6 Uhr bis 7 Uhr und am Dienstag, den 10. März von 13 Uhr bis 14 Uhr. Am Mikrofon und an den Reglern begrüßen euch Timo,
Michi
und Matthias.
Besonderen Gast haben wir heute hier, und zwar den Tübinger Landtagsabgeordneten Daniel Lede-Abal vom Bündnis 90 Die Grünen. Hallo, Herr Lede-Abal.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Heute haben wir wieder mal einen Studiogast hier im Rahmen unserer Rubrik Unsere Politiker. Heute ist hier Daniel Lede-Abal. Er ist im vierten Jahr, oder? Abgeordneter im Landtag?
Noch im vierten Jahr,
ja. Noch, dann hatte ich doch recht. Genau, noch ein Jahr und dann stehen ja schon wieder Ende März 2016 wahrscheinlich die Landtagswahlen an, hier in Baden-Württemberg. Dann wird man sehen, ob Daniel Lede-Abal weiterhin den Wahlkreis Tübingen vertreten werden darf. Und ja, wie fühlt es sich an, jetzt so gegen Ende des ersten Wahlperiode angelangt zu sein?
Also man versucht natürlich manchmal so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was hat man gemacht? Was hat man auch vor allem 2011 zur Wahl hin alles angekündigt und versprochen, was wir machen wollen. Und da sieht man jetzt natürlich auch an vielen Stellen, dass sich was bewegt hat, dass viele Dinge auch ein Stück vorangekommen sind. Dann sieht man natürlich auch noch Felder, wo man sagen muss, ja, da müssen wir nochmal nacharbeiten, oder manche Sachen werden auch vor der Wahl wahrscheinlich nicht mehr umgesetzt werden können. Aber man versucht natürlich schon so Bilanz zu ziehen und zu gucken, was ist jetzt was man wirklich noch vor der Wahl noch mal ganz dringend aufs Gleis bringen muss. Die Wahl wird übrigens nächstes Mal sogar Mitte März sein. Also das zeichnet sich schon ab, dass es nicht mehr Ende März wird. Zwar damals, glaube ich, der 27. Es wird jetzt eher zwei Wochen früher sein, so mal grob über den Daumen. Und ob ich das dann sein werde, muss man gucken, weil die Grünen werden nominieren, natürlich jemanden auswählen, der kandidieren soll. Und das wird im Juni sein bei uns. Die SPD zum Beispiel hat ja schon nominiert, die Grünen sind im Juni dran, und dann werden wir sehen, ob die Mitglieder sagen, ja, der soll nochmal für uns in den Wahlkampf ziehen, und dann wählen die Leute.
Heute Morgen konnte man online auf Zeitungsseiten lesen, dass die Parteien jetzt mittlerweile so weit sind, dass sie in alle Richtungen gehen können mit Koalitionen, wenn man nicht selber regiert. Welches ist Ihre Lieblingskoalition, wenn die Grünen nicht allein regieren können nächstes Jahr?
Also die Grünen regieren ja eigentlich selten allein. Also ich weiß gar keinen Fall, dass die Grünen schon mal allein regiert hätten. Aber wir haben im Moment eine Koalition mit der SPD. Da sind wir ein klein wenig stärker. Wir haben den Ministerpräsidenten. Aber ich glaube, wir haben insgesamt eine gute Koalition, die sich auch in vielen Punkten einig ist, wo es eine große Überschneidung gibt. Und ich fühle mich eigentlich in dieser Konstellation sehr wohl. Es ist auch die ich mir persönlich am besten vorstellen kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass im nächsten Jahr die Wahl diese Regierung bestätigt, den grünen Ministerpräsidenten bestätigt und die SPD als Koalitionspartner bestätigt.
Könnten Sie sich dann auch eine Koalition mit den anderen Parteien vorstellen, CDU oder FDP? Oder ist es eine Sache, was für Sie jetzt nicht ins Herz passen würde?
Also vom Herzen her würde ich gerne die Koalition mit der SPD fortsetzen. Und ansonsten muss man sehen, ich meine, wählen tun die Wählerinnen und Wähler, die Menschen hier im Wahlkreis oder in Baden-Württemberg. Und die wählen dann ein Parlament, das dann aussieht, das wissen wir ja heute noch nicht. Und dann hat die Politik, finde ich, schon die Aufgabe, ihre Arbeit zu machen. Und dann müssen wir, und je nachdem, wie das Parlament halt dann aussieht, müssen sich die Parteien dann zusammensetzen und eine Regierung bilden und eine Arbeitsgrundlage für diese Regierung schaffen über einen Koalitionsvertrag. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das wieder SPD und Grüne sind.
So, das ist Ihre Wunschkoalition?
Das ist meine Wunschkoalition. Und ich glaube auch, dass die SPD das ähnlich sieht im Land und dass wir die Arbeit, die wir heute machen, fortsetzen. Wir haben einfach einen Koalitionsvertrag, wo wir viele Sachen ausgehandelt haben. Wir haben zum Beispiel eine bestimmte Richtung in der Bildungspolitik eingeschlagen, was auf der Landespolitik immer sehr wichtig ist. Wir haben eine bestimmte Linie zum Beispiel beim Thema, wie gehen wir mit Forschung, mit Hochschulen um, eingeschlagen, was tun wir im sozialen Bereich. Wir haben zum Beispiel, was auch mein Bereich ist, viel im Bereich Flüchtlinge bewegt. Und da gibt es einfach eine große Übereinstimmung mit der SPD. Und die sehe ich jetzt auch mit keiner anderen Partei. Und deshalb ist es für mich eigentlich eine sehr logische Überlegung, dass man diese Arbeit zusammen mit der SPD fortsetzt.
Wie finden Sie es dann bei Fernsehduellen? Da kommen ja meistens nur zwei Kandidaten richtig zur Geltung, die wo am höchsten die Wahrscheinlichkeit haben, die Regierung zu nehmen. Wie finden Sie das? Damals, glaube ich, hat der Herr Kretschmann nicht am Fernsehduell teilgenommen, sondern, glaube ich, nur der CDU-Kandidat und der SPD-Kandidat.
Das war damals so. Das war ja genau mit der Begründung, dass man sich die aussichtsreichsten nimmt. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Fernsehen oder der Fernsehsender diesmal macht, ja, wie er das diesmal einschätzt. Das ist, finde ich, einfach ein bisschen eine Frage des Formats, das, was journalistisch dann auch vorbereitet wird, wie sich die Redaktion drauf einstellt. Man kann es natürlich so als Zweierduell machen. Und da ist es, glaube ich, sehr stark geprägt von den Präsidentschaftswahlen aus den USA, weil da gibt es halt immer den Republikaner und den Demokraten und die diskutieren. Und das hat man dieses Format halt einfach auf Deutschland übertragen und dann halt immer aus Tradition heraus SPD und CDU genommen. Und das ist halt jetzt einfach dadurch aufgebrochen, dass wir jetzt in Deutschland auch zwei Ministerpräsidenten haben, die nicht SPD oder CDU angehören. Also wir haben hier in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann von den Grünen und in Thüringen den Ministerpräsidenten der Linkspartei, Bodo Ramelow. Und das bricht dann vielleicht mal ein bisschen auf. Ich glaube, da gibt es auch immer ganz lokal in diesen Bundesländern einen Grund dafür, dass das so gelaufen ist, dass plötzlich eine andere Partei noch eine Rolle spielt. Das ist auch eine Ausnahme, immer noch. Aber jetzt mal gucken, wie sich dann die Journalistinnen und Journalisten darauf einstellen. Das ist ja dann schon eine interessante Sache.
Das ist dann wahrscheinlich schon wieder in so knapp 11 Monaten dann.
Ja, genau.
All inclusive hier auf 96,6 MHz. Da kam gerade schon ein paar Töne Musik, die gibt's dann aber später zu hören. Ja, jetzt geht es mal weiter. Und zwar, welche Bereiche bearbeiten Sie denn so im Landtag?
Also der Landtag ist ja aufgeteilt in Ausschüsse,
ja.
Und die Abgeordneten arbeiten natürlich schwerpunktmäßig vor allem in den Ausschüssen, in denen sie auch vertreten sind. Das sind bei mir in dem Fall jetzt 3 Ausschüsse. Ich bin im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Das ist der Ausschuss zum Wissenschaftsministerium, also kümmert sich um Hochschulen, Universitäten, um Theater, Museen, Kulturförderung, Kunstförderung, und das ist dann auch so einer der Bereiche. Jetzt innerhalb dieses Ausschusses mache ich zum Beispiel viel im Bereich Studierendenwerke, die Reform der Lehrerbildung gehört dazu. Ich bin dann daneben noch im Ständigen Ausschuss, der heißt so ein bisschen seltsam, aber ist der Ausschuss, der sich mit Justizvollzug, also Gefängnissen,
ja,
und auch dem Verfassungsschutz beschäftigt. In dem Bereich mache ich vor allem dann den Bereich Verfassungsschutz. Und ich bin auch noch Mitglied im Integrationsausschuss. Ich bin auch der integrationspolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion. Und da sind natürlich alle Themen, die irgendwie mit Migration, Flüchtlinge, Asyl zu tun haben. Und da im Moment ja auch viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen,
ja,
ist das auch gerade ein sehr intensiver und großer Bereich.
Da gibt es bestimmt immer eine ganze Menge zu tun.
Da gibt es immer wieder eine Menge zu tun und auch viele, wir kriegen auch sehr viele Zuschriften von Leuten, die Fragen haben zu Flüchtlingen oder wo uns irgendwie berichtet wird über eine bestimmte Situation und wir dann auch versuchen zu unterstützen und oder helfen in dem Maß, in dem wir das können. Aber wir sind natürlich auch viel in Gespräch mit Behörden, zum Beispiel dem Integrationsministerium, aber auch dem Innenministerium. Es geht zum Beispiel immer wieder auch um neue Flüchtlingsunterkünfte. Also wir haben ja seit einigen Monaten jetzt in relativer Nähe in Meßstetten eine neue, ja, Erstaufnahmeeinrichtung, wo inzwischen auch schon 1100 Menschen sind. Das sind natürlich Sachen, die schon ziemlich aufwendig sind, wo auch eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt bei den Behörden. Und wir versuchen natürlich als Abgeordnete das auch zu begleiten, zu kontrollieren, zu unterstützen, dass das auch gut läuft.
Ja, das ist gar nicht ganz so einfach, glaube ich. Und wie sehen Sie da Sie auch für die Integration zuständig sind, wie sehen Sie diese Sache mit Inklusion und Integration?
Also ich bin jetzt für die Integration, so in diesem Bereich, eher für den Bereich zuständig, der Migration betrifft, also okay. Leute, die von außen ja. nach Deutschland kommen. Ich kenne jetzt, also ich arbeite aber zum Beispiel eng zusammen mit meinem Reutlinger Kollegen, dem Thomas Poreski, der ist behindertenpolitischer Sprecher der Fraktion und der hat zum Beispiel das Thema Inklusion auch sehr stark vorangetrieben, zum Beispiel, also Inklusion überhaupt in der Gesellschaft, welche Hürden haben wir in der Gesellschaft, aber auch speziell im schulischen Bereich, also er ist auch Mitglied im Bildungsausschuss. Und da haben wir natürlich auch noch eine große Aufgabe. Also vom Gedanken her finde ich eigentlich auch den Begriff Inklusion sehr viel schöner als den Begriff der Integration, weil er eigentlich das die Personen, die integriert werden, die sind halt nicht nur dabei, sondern bei der Inklusion werden sie ja eigentlich auch richtig teilhabeberechtigte und aktive Menschen in einer Gruppe. Ja, und gehen nicht irgendwo mit unter, sondern sie sollen ja auch sichtbar werden bei der Inklusion. Und deshalb finde ich das vom Ansatz, von dem, was begrifflich dahinter steckt, eigentlich den sehr viel schöneren Begriff. Aber für den Bereich der Migration hat sich halt eher dieser Integrationsbegriff durchgesetzt. Und deshalb verwenden wir den auch immer noch. Ja, ob das so der beste Begriff ist, kann man sich jetzt drüber streiten.
Okay.
So, jetzt habe ich eine Frage zu Stuttgart 21. Okay. Was halten Sie davon?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also halten, das kann ich noch relativ einfach beantworten. Also ich habe das Projekt nie für sinnvoll gehalten. Ich habe immer auch die Zweifel geteilt an der Leistungsfähigkeit, auch an der Machbarkeit dieses Projektes. Aber wir haben aus meiner Sicht das, was wir hier von Landesseite aus tun konnten, um das Projekt zu verhindern, haben wir getan. Ich weiß, dass das manche anders sehen, dass es da auch Kritik gibt, aber das Problem ist, dass wir einfach die falsche Ebene sind, um das Projekt abzusagen. Absagen kann das eigentlich nur die Bundesregierung, / der Deutsche Bundestag, weil dort die Einflussmöglichkeit besteht, dass man die Bahn dazu bringt, dieses Projekt zu beenden oder so abzuändern, dass es gut ist. Aber wir haben das einfach, auf der Landesebene hatten wir keine Möglichkeit, außer den Finanzierungsanteil des Landes zurückzuholen. Das hat man versucht über die Volksabstimmung im November 2011 und die Volksabstimmung haben wir ja verloren, beziehungsweise also es gab eine Mehrheit, die dagegen war, das Geld zurückzuholen, aber es gab gleichzeitig auch keine ausreichende Beteiligung, dass dieser Beschluss wirklich gültig gewesen wäre.
Aber
und jetzt gibt es vielleicht noch einen Satz, es gibt da ein bisschen Streit drüber, die einen haben aber falsche Sachen erzählt, die damals nicht gestimmt haben und ist die Abstimmung gültig. Also ich sehe das auch, dass damals Dinge behauptet wurden, die nicht richtig waren. Aber die Abstimmung als solche ist halt gültig. Das kann man jetzt so oder so auslegen.
Meinen Sie denn das Projekt, wird eventuell noch abgebrochen oder wird es jetzt voll fertig gebaut? Weil Sie davon vorher sprachen.
Also ich glaube, das Projekt wird jetzt erstmal, also es wird ja schon gebaut.
Ja.
Die Frage ist, ob es tatsächlich umsetzbar ist an manchen Stellen. Es ist, gerade von der Kritikerseite sind ja immer die schwierigen geologischen Verhältnisse in Stuttgart ins Feld geführt worden, dass es dort also zum einen die Mineralquellen gibt, die auf keinen Fall beschädigt werden sollten, dass es gleichzeitig im Stuttgarter Untergrund sogenannte Dolinenbildungen gibt, das sind Hohlräume, wo man nicht genau weiß, wo die sich genau befinden und dass es gleichzeitig diese Gesteinsformation gibt, die sich vergrößert, wenn sie feucht wird. Also das ist so ein Gipsstein und der, wenn der Wasser zieht, dann wächst der. Und das ist, wir haben dieses Problem an mehreren Stellen im Land. Also zum Beispiel gibt es an der A81 mehrere Stellen, wo diese Problematik auftritt, also im Bereich zwischen Horb und Herrenberg beispielsweise. Auch der Engelbergtunnel in Leonberg, das ist da, wo die Autobahn nach Karlsruhe sich trennt, von der nach Heilbronn. Der Engelbergtunnel hat immer wieder Schwierigkeiten, weil es diese geologische Formation dort gibt. Und dieser Stein kommt auch in Stuttgart vor und jetzt wird ja im Moment gebohrt. Das heißt, teilweise kommt man jetzt erst in die Schicht vor, in der dieser Stein liegt. Und wenn dann tatsächlich, was man nicht genau wissen kann, aber wenn tatsächlich nachher Wasser eindringt in diese Gesteinsformationen, dann hat das nachher geologische Konsequenzen und dann weiß man auch nicht genau, was dann passiert. Ja. So, und das ist eine Unsicherheit, die man in Stuttgart öfter hat, weil man in Stuttgart viel untertunnelt hat. Also ich will das jetzt auch gar nicht beschwören, dass es unbedingt so kommen muss, aber man muss einfach damit einkalkulieren, dass da ein Restrisiko besteht. Und das natürlich auch sowohl die Umsetzbarkeit schwierig macht und wenn es dann tatsächlich zu Hebungen kommt, steigen natürlich auch die Kosten sofort immens an, weil sie sofort Sicherungsmaßnahmen betreiben müssen. Und das sind jetzt auch Probleme, die nach wie vor nicht gelöst sind.
Ja, und das hätte man sich vielleicht vorher mal überlegen sollen.
Ja, ich finde es auch voll schade um den Bahnhof, weil unten ist ja alles so kalt und dunkel und oben war es wenigstens schön warm.
Ja, also ich weiß nicht, ob es warm ist. Es war auch manchmal schon kalt. Also ich bin ja auch, ich komme ja auch öfter durch den Bahnhof durch. Es war schon öfter auch mal kalt. Ich finde es tatsächlich insofern ein bisschen schade. Ich bin in Stuttgart geboren, habe als Kind auch in Stuttgart gelebt und bin dann von diesem Bahnhof aus öfter mit dem Zug nach Tübingen zu meiner Oma gefahren, die hier wohnte. Und ich habe auch als Kind viele Erinnerungen an den Bahnhof. Und das ist natürlich dann schon eine Kindheitserinnerung, die dann auch ein bisschen verloren geht. Aber das ist auch für Stuttgart ist der Bahnhof tatsächlich so historisch wichtig. Also es ist ein Gebäude, das auch bei den Menschen in Stuttgart sehr stark einfach im Kopf verankert ist, weil dort wahnsinnig viele Bahn, also S-Bahn und Stadtbahnlinien zusammenlaufen. Also jeder kommt quasi, jeder, der in Stuttgart unterwegs ist, kommt eigentlich einmal am Tag am Hauptbahnhof vorbei. Ja. Und das ist schon was die Leute dann auch entsprechend bewegt hat.
Nun ist mal unsere Frage zu Ihnen, was ist Ihr Ziel jetzt für den Wahlkampf, wo schon wieder in 11 Monaten beginnt? Haben Sie da schon konkrete Sachen, wenn Sie nominiert werden sollten?
Also wenn ich nominiert werden sollte, was ich mir natürlich wünsche, ist, dass wir in Baden-Württemberg weiter regieren, weiter mit einem grünen Ministerpräsidenten regieren können. Wir haben uns ja stark in die Bildungspolitik gestürzt, haben da viele Reformen angestoßen und ich glaube, dass manche Sachen eine Weile brauchen, bis sie dann auch wirklich zum Tragen kommen. Ich glaube, wir haben jetzt auch an ein paar Stellen auch einfach nochmal nachgebessert, also auch nochmal zusätzliche Lehrerstellen in die Schulen gegeben und das sind einfach Dinge, wo wir glauben, dass es sich auf dem richtigen Weg befindet, noch ein bisschen Zeit braucht, aber wir wollen natürlich das auch so weitermachen und nicht, dass das vielleicht eine andere Regierung dann alles wieder abändert. Wir haben dann auch ein paar andere Reformen gemacht. Wir haben im Umwelt- und Naturschutzbereich manche Sachen neu gemacht. Wir haben zum Beispiel einen neuen Nationalpark im Schwarzwald, im Nordschwarzwald, initiiert. Einfach, glaube ein sehr urgrünes Thema, aber was auch dem Schwarzwald als solches gut tut. Einfach zur Artenvielfalt, Schutzräume zu schaffen für Arten, für bedrohte Tierarten, bedrohte Pflanzenarten. Glaube ich, was sehr, sehr Gutes gemacht. Wir haben verschiedene Reformen gemacht, was direkte Demokratie angeht. Also wir haben da auch lange mit der Opposition verhandelt, die trägt das mit. Es gibt, es soll künftig einfacher werden, dass es Bürgerentscheide auf der lokalen Ebene gibt oder landesweit Volksabstimmungen gibt, um über wichtige Themen, die viele Menschen bewegen, abzustimmen. Also es wird zum Beispiel künftig deutlich einfacher sein, landesweit eine Volksabstimmung zu machen. Man muss weniger Unterschriften sammeln, als es früher der Fall war. Es müssen sich nicht ganz so viele Menschen beteiligen, dass wie früher das, also musste die Hälfte der Menschen sich beteiligen, damit er überhaupt gültig ist. Das ist eigentlich eine Vorschrift, wie sie nirgendwo existiert. Es gibt andere Länder, wo das schon eine lange Kultur hat, zum Beispiel die Schweiz, auch andere Bundesländer, Bayern als Beispiel, wo das seit vielen Jahren auch schon gut funktioniert. Und da haben wir die Sache jetzt einfach auch für Baden-Württemberg übertragen. Und das ist was wir gerne weiterverfolgen wollen. Für mich persönlich, ich habe einfach sehr viel im Bereich Flüchtlingspolitik gemacht, getan, gearbeitet. Und ich glaube, dass wir da zum einen ein neues Gesetz gemacht haben, was die Unterbringung von Flüchtlingen angeht, die Versorgung von Flüchtlingen angeht. Und wir sind jetzt auch immer noch dabei, weitere Verbesserungen zu machen, wo es darum geht, wie wir Flüchtlinge mit Sprachkursen versorgen, was bis heute nicht selbstverständlich ist, und Flüchtlingen auch den Weg erleichtern, in Arbeitsverhältnisse zu kommen, also selber eine Arbeit aufnehmen zu können, ihre Bildungsabschlüsse, ihre Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen. Hier, sind wir gerade noch in den Vorbereitungen hier für ein konkretes Programm hier im Land, aber das werden wir dann hoffentlich in ein paar Wochen auch zeigen, öffentlich vorstellen können, und auch da werden sich dann noch viele weitere Aufgaben anschließen, um das richtig zum Laufen zu bringen.
Was sind dann gerade aktuelle Themen bei Ihnen im Landtag jetzt noch vor der Sommerpause?
Also was sicher jetzt vor der Sommerpause noch ansteht, ist zum Beispiel das neue Gesetz zum Kommunalverfassungsrecht. Das ist genau das, was ich beschrieben habe mit den Volksabstimmungen, mit den Bürgerentscheiden. Da kommt jetzt die Anhörungsphase, also jetzt äußern sich die ganzen Menschen im Land. Man kann das auf dem sogenannten Beteiligungsportal des Landes. Dort kann man zu allen aktuell laufenden Gesetzesvorhaben des Landes sich informieren und dann dort auch eine Rückmeldung geben, wie man das findet, oder andere Vorschläge noch machen. Das wird auch ausgewertet, also es steht da nicht einfach nur im Internet und es ist schön, dass man auch irgendwas reingeschrieben hat, sondern es wird wirklich auch gelesen und ausgewertet und entsprechend auch die Verbesserungsvorschläge aufgenommen und diskutiert.
Ob's dann nachher, direkte Bürgerpolitik.
Es ist eigentlich eine Form direkte Beteiligung jetzt übers Internet. So, also es gibt in jedem Gesetz gibt es das sogenannte Anhörungsverfahren. Da nehmen dann viele Verbände und Behörden immer Stellung, aber es ist jetzt auch eine Möglichkeit im Internet als Bürgerin oder Bürger sich oder auch überhaupt als jemand, der hier in Baden-Württemberg lebt, sich daran zu beteiligen. Diese Änderungen im Kommunalverfassungsrecht stehen an, und jetzt zum Beispiel speziell im Bereich der Integration haben wir in der Vorbereitung das neue Partizipations- und Teilhabegesetz des Landes. Da geht es einfach um die Beteiligungsrechte von Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere auch von denen, die keinen deutschen Pass haben. Auch um Regelungen im Antidiskriminierungsbereich, um auch Antidiskriminierungsbeauftragte in Behörden oder wer sich darum kümmern sollte. Und das ist auch was derzeit beispielsweise im Integrationsministerium vorbereitet wird, was wir aber hoffentlich auch noch vor der Sommerpause in den Landtag kriegen.
Dann hoffen wir, dass der 96,6 MHz oder im Livestream unter wichtig-welle.de. Jetzt habe ich noch zum Abschlussblock eine Frage, und zwar: Wie bekommen Sie Kinder und oder Familie und Beruf unter einen Hut?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das ist tatsächlich nicht einfach. Also letztlich funktioniert es nur so, dass Familie auch wirklich ein Termin wird im Terminkalender. Also man muss da einen eigenen Termin draus machen und sagen, der Nachmittag oder der Tag, der gehört dann wirklich der Familie, und da darf kein anderer Termin in den Kalender reinkommen. Weil es ist einfach, wenn man das nicht macht, dann ist plötzlich irgendwann was anderes an der Stelle. Ja. Und dann ist aber die ganze Woche plötzlich voll. Und das passiert dann auch wirklich von selber, weil einfach so viele Anfragen geschickt werden oder auch schon vom Parlament, Ausschusssitzungen, Plenarsitzungen, Arbeitskreissitzungen, Fraktionssitzungen, da gibt es einen Haufen was da möglich ist oder sonst noch Besprechungen. Da muss man sich mit seinem Büro und seinen Mitarbeitern natürlich besprechen. Dann gibt es natürlich auch mal Veranstaltungen von Parteien oder von Verbänden, wo man eingeladen wird. Oder auch zu Radiointerviews, das kommt ja auch vor. Und dann ist man im Wahlkreis unterwegs, besucht die Städte, Gemeinden, irgendwelche Einrichtungen dort und dann füllt sich halt der Terminkalender. Also man muss wirklich das schon ganz bewusst machen, wenn man das einfach nur so treiben lässt, dann
klappt
das nicht. Ja.
Und wie ist das mit den Terminen? Also haben Sie da einen Assistent, der da nochmal drauf guckt, der für Sie die Termine mitplant, oder machen Sie das in Eigenregie?
Also ich habe drei Mitarbeiterinnen, die jetzt unterschiedliche Stundenzahl haben. Eine davon sitzt hier in Tübingen, die zwei anderen sind in Stuttgart, also eine ist ganz in Stuttgart, eine ist ganz in Tübingen und eine, die macht so ein bisschen beides. Und die machen die Termine. Ich habe am Anfang, als ich ganz neu im Landtag war, die Termine selber ein bisschen gemacht. Das hat aber so viel Chaos gestiftet, dass mir das meine Büros verboten haben. Also die Termine macht mein Büros und bei manchen Anfragen ist schon klar, dass ich das mache. Und bei manchen Sachen muss man einfach drüber sprechen. Manchmal gibt es ja auch Kollisionen. Also da hat man zum gleichen Termin, also zum gleichen Abend drei oder vier verschiedene Einladungen und da muss man natürlich dann sortieren, was man macht und was man nicht machen kann.
Wie ist das? Halten Sie denn nochmal Rücksprache oder gucken Sie dann montags in den Terminkalender und sagen sich so, das habe ich jetzt vor? Also werden Sie dann nochmal gefragt oder planen die das wirklich so?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also bei den meisten Sachen werde ich gefragt. Bei ein paar Sachen ist es einfach auch selbstverständlich, dass ich die dann mache und dann stehen die schon drin. Und bei ein paar Sachen, also es wird ja oft auch um Rückmeldung und Anmeldung gebeten und dann muss man die natürlich auch geben. Bei anderen Sachen, da kann ich dann manchmal auch am Abend entscheiden, ob es mir noch reicht, da vorbeizugehen oder ob es halt nicht reicht.
Okay. Ja gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihren Besuch und hoffen, dass Sie noch ein schönes
Wochenende haben.
Erholsames Wochenende haben.
Denn wir sind am Ende der heutigen Ausgabe von All Inclusive angelangt. Die Ausgabe gibt es dann am Samstag, den 21. März von 16 Uhr bis 17 Uhr. Dort wird der Tübinger Jugendgemeinderat zu Gast sein. Und unsere Politiker werden auch in der Sendung am Samstag, den 30. Mai 2015 von 16 Uhr bis 17 Uhr zu Gast sein. Dort wird Rita Haller-Heidt, auch Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Tübingen von der SPD, unser Studiogast sein. Bis dorthin wünschen wir euch einen guten Frühling, denn er ist ja schon da mittlerweile. Und schaltet wieder ein. Besucht uns auch auf unserer Facebook-Seite Wüstewelle All Inclusive. Nachhören www.wüste-welle.de. Ciao.
Vielen Dank.
Tschüss.